Es geht,
nö,
oder?
Null.
Okay.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
So lustig ist es gar nicht.
Doch, ich habe gerade gedacht, weil kurz vorm Intro, und das ist mit auf der Aufnahme drauf, hast du gesagt, du weißt nicht, worum es geht. Und ich sage, nö, null. Und ich habe gedacht, ach, das lasse ich dran. Und das hat mich jetzt so amüsiert, dass ich über die Begrüßung gestolpert bin. Hallo Matthias. Thema heute.
Hallo Holger.
Die Kongo-Konferenz. Und ich habe nicht die leiste Ahnung, worum es geht.
Jetzt wäre die erste Frage, wann die wohl hätte stattfinden können.
Es klingt halt nach, das klingt halt sowas nach Kolonialzeit.
Ja, sehr gut. Etwas mit vier.
18, bitte was?
Etwas mit vier in der Jahreszahl.
Vier.
Weil wir jetzt 24 haben.
1914,
also, nee. Nee, ich sag mal, da ist der Erste Weltkrieg. Nein, also ich mach mal 1884, werfe ich mal in den Ring. Und das Wort oder das Stichwort Kolonialismus, das ist schon sehr richtig. Diese Kongo-Konferenz hat in Berlin stattgefunden. Organisator und Einlader und Drahtzieher hinter und vor den Kulissen war der Reichskanzler Otto von Bismarck. Und eine sehr entscheidende Rolle spielte der belgische König Leopold II. Und wie man sich schon denken kann, geht es darum, die Kolonialpolitik, ich sage das jetzt wertfrei, ja, wir kommen gleich zur Beschimpfung, die Kolonialpolitik der europäischen Kolonialmächte, ich sag mal, zu harmonisieren und sozusagen eine gemeinsame Linie zu finden, um diesen Kontinent nun regelrecht und schön ausplündern zu können. Mhm. Und da spielte Leopold eine große Rolle, weil dieser Typ hat sich mit privatem Geld, aber er war ja König der Belgier, mit privatem Geld in eine Gesellschaft eingekauft, die das Kongo-Becken erforscht hat, weil das eine große Transportader war. Mhm. Und da sollten also viele Schiffchen drüber fahren mit Gold beladen und anderen schönen Dingen. Und da hat er gesagt, da will ich dabei sein und hat dann einen Berater losgeschickt, der sollte schon mal so testen, wie man daraus einen Staat machen könnte. Und im Zuge dieser Bemühungen hat es der Leopold II. Tatsächlich hingekriegt, andere europäische Kolonialstaaten dazu zu bewegen, in einer gemeinsamen Konferenz darüber zu befinden, wie man das macht, ohne sich ins Gehege zu kommen. Und das fand statt auf der berühmten Kongo-Konferenz in Berlin.
Also im Grunde haben die da unten die Region aufgeteilt unter sich.
Ja, sie haben sie auch aufgeteilt, das stimmt. Aber es gab eben sehr viel unterschiedliche Interessen. Und um das mal gleich vorweg zu sagen, Bismarck wollte 1884 eigentlich am liebsten überhaupt keine Kolonialbesitzer haben, weil er nicht davon ausging, dass das für Deutschland lukrativ ist. Und tatsächlich eine Rechnung hinterher machte klar, die deutschen Kolonien, die es dann später doch gab, also
Südwestafrika, Westsamoa.
Es waren nicht so wahnsinnig viele, also Kamerun, Togo und dann Deutsch-Südwest und Deutsch- und Ostafrika und noch so ein paar Archipele irgendwo im Pazifik, da weiß ich jetzt gar nicht genau, wo die liegen,
aber ist auch egal.
Ja, genau.
Ich habe eine Frau kennengelernt, die da länger gelebt hat und die sagte, Westsamoa, das ist die einzige ehemalige deutsche Kolonie, wo die Deutschen noch gemocht werden, weil wir nicht genug Zeit hatten, uns da daneben zu benehmen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, hat sie gesagt.
Das kann gut sein, ja. Also jedenfalls, am Anfang wollte er es nicht und die Berechnung hinterher sagt, die Deutschen haben mehr bezahlt, als sie rausbekommen haben, also an Bodenschätzen etc. Und daraus sozusagen kannst du dann schlussfolgern, für wenige Reiche, die natürlich das rausgeholt haben, was sie rausholen wollten, haben dann die Steuerzahler die Schulden sozusagen bezahlt. Deutschland hat ja nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg die Kolonien wieder abgeben müssen und kann sich heute glücklich schätzen, von alledem sozusagen relativ befreit zu sein, wenn wir mal die Nama und Herero wegnehmen, da kommen wir gleich drauf, das war eine Spezialität sozusagen, aber nicht zu vergleichen mit Frankreich, die Indochina-Kriege geführt haben, die in Algerien Kriege geführt haben, nicht zu vergleichen mit Großbritannien, die Indien und Pakistan mit tumultartigen Situationen hatten, bis hin nach Hongkong. Also all diese Dinge sind den Deutschen sozusagen erspart geblieben.
Aber Bismarck Wilhelm hätte das trotzdem gerne auch gehabt, ne?
Der hätte wir sind noch bei 1884. Okay. Das Dreikaiserjahr war 1888, an dem der Wilhelm zu Rande kommt, den du meinst, nämlich den zweiten.
Der mit dem Platz an der Sonne.
Ja, das ist aber nicht der erste. Der erste war 1884, war Wilhelm der Erste.
Verstehe.
Das war das kongeniale Tandem Bismarck mit Wilhelm I. Wilhelm I hat sich aus der Politik mehr oder weniger rausgehalten, hat gesagt, der Bismarck macht das schon und der Bismarck ist dann immer hin und hat dann seinem König Bericht erstattet, sozusagen, was er alles Tolles macht. Und der hat sich dann weitgehend damit einverstanden erklärt. Währenddessen Wilhelm II gesagt hat, nee, ich will selber regieren. Und das ist so eine Scheidemarke, wo dann auch die Politik sich natürlich ändert. Aber Bismarck, um das nochmal klar zu sagen, wir müssen unterscheiden bei ihm zwischen der Innen- und der Außenpolitik. Zwei Sätze zur Innenpolitik, da war er eher spalterisch. Also er hat sich nicht so sehr darum gekümmert, dass die Deutschen, die nun auf einmal in einem Kaiserreich lebten seit 1871, auch tatsächlich eine Einheit wurden. Also vorher waren sie an ganz vielen Kleinstaaten verteilt und hatten vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun. Auf einmal lebten sie in einem gemeinsamen Kaiserreich. Mhm. Er hat sich erst mit den Katholiken gestritten und hat sie mit einem Kulturkampf überzogen, der etwa 10 Jahre dauerte. Und als der dann beendet wurde, weil ein anderer Feind sich auftat, nämlich die Sozialdemokratie, hat er mit den Sozialisten gesetzt, nochmal 10 Jahre zugebracht, um die Sozialisten zu verfolgen. Und das hat natürlich diese beiden riesigen Gruppen, also die SPD war damals mit der Arbeiterschaft in der Industrialisierung natürlich eine sehr bedeutende politische Kraft, hat die natürlich nicht so wahnsinnig nah ans Kaiserreich gebracht, sondern eher im Gegenteil. Also da war er vielleicht ein bisschen übertrieben, spalterisch und eben nicht so besonders im Interesse einer deutschen Einheit agierend, währenddessen in der Außenpolitik er gesagt hat, das Kaiserreich ist jung, 1871 war es mal gerade 13 Jahre alt, 1884 und die anderen sind die Großmächte seit Jahrhunderten schon und wir waren immer die Kleinstaaten, die eigentlich nichts zu sagen hatten, außer Preußen, aber das auch jetzt seit 200 Jahren, währenddessen Frankreich schon irgendwie, keine Ahnung, 1000 Jahre existiert und das russische Zarenreich auch. So, und dann hat er gesagt, da werden wir jetzt mal kleine Brötchen backen und wir versuchen, die Konflikte, die wir mit denen möglicherweise kriegen könnten, wegzuschieben. Also wir befriedigen die Bedürfnisse der Kolonialmächte in Afrika und lassen die dort sich austoben und wir mischen uns da nicht ein, dann sind sozusagen die Konfliktfelder untereinander dort mehr oder weniger vorgegeben, obwohl die natürlich laut Leopold II. Versucht haben zusammenzuarbeiten, weil sie ja gemeinsam diesen Kontinent ausplündern wollten. Wenn du heute auf die Landkarte in Afrika guckst, nicht in Nordafrika, sondern eher so im Mitte und Süden, dann siehst du oft gerade Grenzen, Striche. Ja. So, und das ist halt ein Ergebnis dieser Konferenz, wo du dann sagst, okay, das ist unser Gebiet, das ist euer Gebiet, dann sind die dahin, haben sich das angeguckt und haben dann mehr oder weniger willkürliche Grenzen gezogen, die nichts mit ethnischen Gruppen zu tun hatte, nichts mit Sprachgrenzen, nichts mit kulturellen Grenzen, sondern oder religiösen Grenzen. Die wurden einfach gesagt, das ist Frankreich und das ist Französisch, das ist Spanisch und so weiter. Das hat natürlich für diesen afrikanischen Kontinent eine ziemliche Katastrophe hervorgerufen, weil damit waren die alten Stammestraditionen und die alten, ich sag mal, ethnischen Zusammengehörigkeitsgefühle im Prinzip durchschnitten. Und das ist wie im Nahen Osten heute, wo, oder im Mittleren Osten, wo du sagst, rechts und links der Grenzen leben Familien, und zwar eine Familie. Und das ist also alles ziemlich idiotisch gewesen und natürlich mit fürchterlichen Konsequenzen verbunden. Aber zu der Zeit, zur Kongo-Konferenz, die das dann tatsächlich pragmatisch gelöst hat, ich sage das jetzt immer alles mit Anführungsstrichen.
Ja, ja, weil, unsere Hörerschaft ist nicht so doof.
Weil dahinter natürlich ein schweres Verbrechen steckt. Ja. Ja, Punkt. So, also das wurde relativ pragmatisch alles gelöst. Die Deutschen haben sich zurückgehalten, Bismarck hat sich auch zurückgehalten. Später kam dann die Idee auch bei Bismarck auf, ach, das wäre vielleicht doch gar nicht so schlecht, Kolonien zu haben, weil er natürlich gesehen hat, jedenfalls am Anfang, dass sie da wirklich ordentlich rausgeschleppt haben und dass zum Beispiel die Vormachtstellung Großbritanniens lange Jahrhunderte darauf beruhte, seit 15., 16. Jahrhundert, dass sie eben aus den Kolonien tatsächlich sehr viele Rohstoffe herausgeholt haben, die sie dann in England billig verarbeiten konnten. Also die Stoffindustrie zum Beispiel, die lebte davon, dass eben Seide und ähnliche Dinge in großer Zahl und zu völlig harmlosen Preisen nach England gebracht wurden. Die Spanier haben in Südamerika Gold und Silber mitgenommen, dass ihnen die Schiffe untergegangen sind. So voll waren die. Und das hat natürlich alles einen gewaltigen Reichtum hervorgerufen. Das wurde dann irgendwann auch für die Deutschen attraktiv, sodass die dann auch so ein bisschen noch mitgespielt haben. Ja. Und dann kommen wir zu Wilhelm II., der aber erst 1888 im Dreikaiserjahr. Wilhelm I. stirbt im Februar. Nachfolger wird sein Sohn Friedrich III., der ist aber schon bei der Thronbesteigung eigentlich tot. Der hatte Krebs. Mhm. Und der regiert nur 99 Tage. Deswegen heißt er auch der 99-Tage-Kaiser. Und sein Nachfolger ist der Enkel von Wilhelm I., nämlich sein Sohn Wilhelm. Und der Wilhelm heißt deshalb Wilhelm, weil er bei seinem Großvater oder mit seinem Großvater sehr viel zu tun hatte. Oder seine Eltern ihn nach Wilhelm, dem Großvater, genannt haben. Und der hat ihn auch erzogen zu einem sehr konservativen Menschen. Und als Wilhelm der Zweite Kaiser wird, ist er 24 Jahre alt und sagt gegen diesen alten Mann, den Bismarck, trete ich jetzt mal eben kurz an und dann schieße ich den ab. Das hat also nicht lange gedauert, bis Bismarck seinen Rücktritt eingereicht hat. Und er hat dann noch 8 Jahre in seinem Gut gelebt und hat gegrummelnd mitgekriegt, wie seine Nachfolger seine Politik kaputt gemacht haben, die nämlich darin bestand, mit einer europäischen Bündnispolitik dieses Kaiserreich zu sichern gegen den von ihm als Erzfeind ausgemachten Nachbarn Frankreich. Also Frankreich war von diesen Bündnissen ausgeschlossen, aber England, Italien, Russland, Österreich sowieso und Rumänien sogar, die waren in dieses Bündnissystem eingeschlossen, von dem immer nur Bismarck selber genau wusste, wer mit wem, gegen wen, warum und weshalb antreten musste. Und Wilhelm II. Hat diese Verträge nicht verlängert, sondern einfach auslaufen lassen, weil er meinte, die Deutschen sind so stark, das brauchen wir alles nicht. Und dann hat sich das alles umgekehrt, dann haben sich Franzosen, Engländer und Russen zu einer Triple Entente zusammengetan, also zu einem Dreibund. Und der, wenn du auf die Karte guckst, liegt genau um Deutschland herum. Und dann haben sie alle geschrieben, wir sind umzingelt und haben Ersten Weltkrieg angefangen. Also etwas verkürzt gesagt, gebe ich zu. Und der Historiker, der sieht das sicherlich anders, aber so knapp gesagt kann man das machen. Wir kommen auf diese Konferenz zurück, weil das ist natürlich wirklich wichtig. Weil, ich sag mal, die Ursache und die Katastrophe, die daraus folgte, die liegt auf dieser Kongo-Konferenz. Also alles das, was sich auf dem afrikanischen Kontinent danach abgespielt hat, in einer unfassbaren Brutalität, inklusive der Deutschen, die auf die Hereros Jagd gemacht haben. Und neulich lief im Fernsehen ein Film, Der vermessene Mensch. Also wenn den jemand sich nochmal angucken möchte in der Mediathek, das ist genau diese Zeit, wo also Deutsche dahin gegangen sind und sich die dort lebenden indigenen Völker sozusagen untertan gemacht haben und sie dann alle in die Wüste zum Verdursten geschickt haben. Und also wirklich das schlimmste. Ist auch
den Begriff der Kongo-Greuen, ne?
Ja, das war nicht deutsch.
Aber solche
Sachen sind massenhaft vorgekommen. Oder ja. Cecil Rhodes, ja, das war einer der größten Kolonisten der Engländer. Deswegen wurde Rhodesien genannt, nach ihm nämlich. Die Engländer wollten von Süden nach Norden eine durchgehende Verbindung haben auf dem Kontinent, wo sie also durch ihre eigenen Kolonien sozusagen in die großen Häfen am Mittelmeer kamen, währenddessen die Franzosen von West nach Ost eine haben wollten. Also, und dann haben die einfach gesagt, okay, dann machen wir das jetzt. Und haben sich dann die Länder, die sie da hatten, haben sie so zusammengetan und dann Eisenbahnlinien gebaut und damit das Ganze den Kontinent ausgeplündert haben. Und die Katastrophen, die wir da heute erleben, die liegen jetzt nicht nur daran, dass da...
Ja, aber die haben da ihren Ursprung. Ja.
Aber sie sind dort sicherlich mit begründet, genau.
Was ich... Also zwei Dinge, das ist, ich finde das sehr interessant. Ich habe natürlich, während du erzählt hast, auch so ein bisschen vor mich hingeklickt. Der Kongo war eine Privatkolonie des belgischen Königs. Das finde ich total faszinierend. Also du hattest am Anfang so gesagt, dann hat er das halt gekauft, das war so diese Gesellschaft, der sich einkauft. Es war tatsächlich eine private Kolonie, also die ist nicht von einem Staat verwaltet worden, sondern das hat dem Typen selbst gehört. Das
hat ihn auch reich gemacht. Ja. Und irgendwann hat das, also die Belgier waren ja seit 1832 eine konstitutionelle Monarchie und da gab es auch schon ein Parlament, dann haben die irgendwann gesagt, hör mal zu, mein Freund, das geht so nicht, das wird jetzt eine staatliche Kolonie. Ja. Aber am Anfang war das so, wie du sagst, ganz genau.
Was ich immer so faszinierend finde, ist so die Kolonialmächte Frankreich, Spanien, England und so und dann Belgien. Was ist das, dass Belgien eine derart, ich sag mal, erfolgreiche Kolonialmacht hat werden lassen? Oder waren die überhaupt erfolgreich oder sind sie
besonders
auffällig?
Das war auffällig, weil das Kongo-Becken, das galt nun wirklich als wirtschaftlich extrem ertragreich. Und die anderen haben dann so eine Art Nutzungsrecht mit dem verabredet. Also, dass man den Kongo auch so befahren darf und dass das nichts kostet und so. Sie haben sich so auch was sozusagen erkauft dafür, dass der das behalten durfte oder dass er das weiter ausplündern durfte. Aber Belgien war keine große Kolonialmacht im Sinne von, die haben sie Frankreich und Spanien oder Portugal oder sowas halb Südamerika besetzt. Nein, nein. Sie hatten halt diese Perle und die gehörte eben Anfang dem belgischen König Privatissime. Aber das, wie gesagt, hat das Parlament dann beendet.
Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Ja, gerne.
Und euch, wie immer, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 11. November 2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.